Zu Füßen des Buddha, Teil 4. Dharma. Täuschungen. Ich sitze auf meiner Matte und spüre dem Gesagten, dem Gedachten nach. Ich spüre die Gegenwart des Buddha, nicht der Statue, sondern dessen, wofür diese Statue steht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Der Buddha hat auf der einen Seite ein Beispiel gegeben. Er hat sich nach seiner großen Erleuchtungserfahrung unter dem Bodhibaum selbst als der Erwachte, als der Erleuchtete bezeichnet. Das war nicht gerade bescheiden. Aber aus welchem Grund sollte er sich noch in falscher Bescheidenheit üben? Er muss etwas gesehen und erfahren haben, das aller Beschreibung spottete. Er muss etwas gesehen und erfahren haben, das alle Aspekte des Lebens in ein gänzlich neues Licht stellte. Sein Erwachen, seine Erleuchtung bestand darin, dass ihm schlagartig etwas klar wurde. Etwas eigentlich Banales, das immer schon zugegen war, das er zuvor nur nicht hatte wahrhaben wollen. Er hatte nicht etwas Entferntes, etwas Exotisches gesehen. Ich glaube, der Buddha war kein Esoteriker. Er hatte nicht etwas erfahren, das nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist, sondern er hatte vielmehr etwas durchschaut. Wenn wir heute Zen üben, sprechen wir unter anderem die 4 großen Bodhisattva-Gelöbnisse. Das 2. dieser Gelöbnisse spricht die endlosen Täuschungen an, von denen wir uns zu befreien suchen. Der Buddha hat als eine Täuschung erkannt und durchschaut, woran er vorher immer festgehalten hatte. Er wuchs in der frühen Hinduskultur auf und war sicher angehalten worden, die lokalen sowie die großen Gottheiten zu verehren. Die Verehrung von Gottheiten bestand darin, dass man unter Rezitation von heiligen Texten, der Veden, Opfer brachte und sich vor allem als getrennt von diesen Gottheiten verstand. Das gesamte Leben war ein Streben nach Erlösung, ein Warten auf die Erlösung. Die Erlösung war etwas Fernes, Entrücktes, etwas, das aus einer anderen, besseren Welt in diese Welt des Leidens hereinstrahlte. Diese orthodoxe religiöse Praxis setzte demnach 2 Welten voraus. Aus der Spannung zwischen diesen beiden antagonistischen Welten entstand eine Dynamik, der sich die einzelnen Menschen hinzugeben hatten. Auch der Buddha hatte sich auf seiner Suche nach der Wahrheit eben dieser Dynamik hingegeben. Er betrachtete sein bisheriges Leben als Täuschung und suchte das wahre, ewige Leben hinter dieser Täuschung. Der Punkt war jedoch, dass er nichts wirklich Überzeugendes finden konnte. Er schien nicht der Mensch gewesen zu sein, der sich mit Glauben zufrieden gab. Er wollte selbst erfahren, was ewig, was ungeboren war. Und mit diesem Anspruch lief er zunächst ins Leere, bis er eine weitere schwere Krise durchmachte, eine Katharsis und eine völlige Kehrtwendung vollzog. Ihm wurde bewusst, dass er in einer falschen Richtung gesucht hatte. Ohne Worte. Die Übung des Zen besteht unter anderem darin, nicht zu reden, keine Worte zu machen, keine Erklärungen abzugeben, sondern unmittelbar zu tun und zu schweigen. Das Schweigen, das Wahrnehmen, das Sehen, das Erkennen, einfach das, was ist. Ich sehe, dass ich schon wieder viel zu viele Worte mache. Dabei weiß ich doch, dass sich das Beste eh nicht sagen lässt. Ich blicke wieder auf und verliere mich in der Betrachtung des Buddha. Ich scheine niemals fertig damit zu werden. Ich erinnere mich noch sehr gut, was bei mir selbst den Ausschlag gegeben hatte, mit der Übung des Zen zu beginnen. Ich hatte mit dem Glauben an Gottheiten und Gott immer meine Probleme gehabt. Nicht, dass ich ein Atheist oder auch nur ein Agnostiker gewesen wäre. Nicht einmal das. Doch ich konnte auch wieder nicht glauben. Ich wusste einfach nicht, was ich beim Glauben eigentlich tun sollte. Und irgendwann begegnete mir diese alte und altehrwürdige und doch auch wieder spontane, jugendlich frische Tradition des Chan, des Son, des Zen, unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, in welchem Land diese Tradition gepflegt und überliefert wurde. Ich erfuhr, dass die Übung des Zen wesentlich darin besteht, nicht an etwas anderes zu glauben, sondern in sich zu gehen und es selbst herauszufinden. Ergebnis offen. Aber was sollte ich selbst herausfinden können und müssen? Auch das wiederum hatte ich selbst herauszufinden. Es fehlte nicht an Ratgebern und vermeintlichen Lehrern, die mir weismachen wollten, was ich denn suchen und schließlich finden sollte. Ich kann vor solchen Einflüsterern nur warnen. Das Ziel einer Suche hängt wesentlich mit der persönlichen Ausgangslage zusammen. Und das wiederum muss jeder einzelne Mensch für sich selbst ausloten. Es gibt vermutlich ebenso viele Wege, Zen zu praktizieren, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und gleichzeitig ist diese Übung auch wieder nicht beliebig. Das scheint paradox zu sein. Für mich bestand die große Herausforderung und Chance darin, dass ich meinen eigenen Zugang finden durfte und musste. Einen anderen Zugang hätte ich auch schwerlich finden können. Es gibt Menschen, denen so etwas gelingen mag, die sich leicht in einen eigentlich fremden Zugang finden und Erfolg haben. Bei mir ist das anders. Ich versage kläglich, sobald ich nicht meinen eigenen Weg gehen darf. In der Übung des Zen konnte ich meinen eigenen Weg suchen und beschreiten. Es gab niemanden, der mich davon abbringen konnte oder auch nur wollte. Trotzdem war meine Praxis nicht willkürlich. Ich konnte auch nicht einfach nur irgendetwas Beliebiges tun. Es gibt eben auch Dinge oder Parameter, an denen sich nichts ändern lässt. Nehmen wir die Schwerkraft oder das Licht. Ganz gleich, wie ich mich zu diesen Phänomenen stelle, die Schwerkraft bleibt doch die Schwerkraft. So gibt es auch in der Übung des Zen ein paar grundlegende Aspekte, die man einfach zur Kenntnis nehmen und akzeptieren muss. Etwa, dass die Dinge eben so sind, wie sie einmal sind. Das klingt auf der einen Seite banal. Auf der anderen Seite verbirgt sich eben hinter dieser Banalität eine der tiefsten Einsichten überhaupt. Es gibt zahlreiche Menschen, die sich ein Leben lang daran abarbeiten, die sperrige Wirklichkeit zu akzeptieren. Das Leben richtet sich nicht ausschließlich nach unseren persönlichen Wünschen und Vorlieben. Wir müssen irgendwann auch akzeptieren, dass wir nicht von allen Menschen geliebt oder auch nur geachtet und respektiert werden können. Das wäre ein schöner Traum. Doch in der Realität wird es vermutlich immer ein Traum bleiben. Das Leben, es ist einfach anders. Die Menschen sind einfach anders. Die Menschen sind einmal, wie sie sind. Und wir, jeder einzelne von uns, machen uns gerne unsere liebgewordenen Illusionen. Wir halten die Menschen entweder für gut oder für schlecht. Beides ist Unsinn. Und hinter diesem Unsinn verbergen sich unsere maßlosen Erwartungen. Unsere Erwartungen an das Leben und die anderen Menschen sind überhaupt das große Problem. Es ist alles andere als leicht, von diesen so tief sitzenden Erwartungen abzulassen. Zunächst einmal müssen wir sie als Erwartungen erkennen und durchschauen. Und dann müssen wir davon ablassen. Das ist bei weitem keine einfache Aufgabe. Ach ja. Schweigen. Der Buddha lehrt, indem er nichts sagt. Der Buddha lehrt insbesondere, wenn er nichts oder nur wenig sagt. Der schweigende Buddha sitzt einfach nur da. Nicht nur, weil er halt eine Statue ist, sondern weil er zu schweigen scheint. Der große indische Weise Ramana Maharshi schwieg ebenfalls viele Jahre. Er machte den Mund nur auf, wenn er das Gefühl hatte, dass seine immer zahlreicher werdenden Besucher sein großes und beredtes Schweigen nicht verstanden. In seinem großen Schweigen kam seine eigentliche Lehre zum letztendlichen Ausdruck. Aber die Menschen kamen angepilgert und wollten Belehrungen in Worten haben. Also machte er den Mund auf und gab vereinzelte Worte von sich. Er redete nicht viel, er war kein großer Redner. Er gab knappe Anweisungen und Erläuterungen. Wenn sich die Besucher über das eigene Denken beklagten, regte er an, den Blick nach innen zu richten und mit der Frage »Was bin ich?« nach dem Ursprung, nach der Quelle all dieses Denkens zu fragen. Er sprach gerade so viel, wie unbedingt sein musste. Und er machte seine vertrautesten Schüler darauf aufmerksam, dass seine eigentliche Lehre in dem Schweigen bestand. Das ist insbesondere für unsereins schwer fassbar. Wir hören gerne Vorträge oder Podcasts oder lesen umfangreiche Bücher über die Weisheit des Ostens und des Westens. Aber wenn dann einer nicht kommt, sondern immer nur zu Füßen seines heiligen Berges Arunachala sitzt und einfach nicht reden, sondern schweigen will, dann laufen wir gleichsam auf Grund. Wir brauchen das wortreiche Gewässer der Unterscheidungen und Definitionen und Schlüsse, um das Gefühl zu haben, etwas zu lernen. Der Weise von Tiruvannamalai setzte hin und wieder einen schlanken Fuß in dieses Gewässer, aber nur um uns einen Geschmack von dem zu geben, was weit, weit darüber hinausging.